Hey und schön, dass ihr dabei seid bei Der Himmel reißt auf, Glauben neu denken. Das hier ist Folge 2 und wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. In diesem Podcast bin ich auf der Suche nach etwas, das mir immer wichtig war und das ich ein wenig verloren habe, meinen christlichen Glauben. Ich denke, dass es vielen von euch genauso gehen könnte wie mir. Alltag, Hektik, Skandale der Institutionen, wie zum Beispiel die Missbrauchskrise, all das hat mich und euch ja vielleicht auch ein bisschen davon entfernt. Ich habe mir dann sogar die Frage gestellt, ob es Glauben in dieser Form überhaupt noch braucht. In diesem Podcast will ich mich dem wieder etwas annähern oder mir eingestehen, dass Glaube nichts mehr für mich ist. Und wie das Ganze ausgeht, ist noch total offen. In der vergangenen Folge waren wir dazu in der Berliner Stadtmission. Ich habe mich mit einem der wohl ältesten Probleme von Glauben auseinandergesetzt. Wie kann es einen Gott geben, wenn es so viel Ungerechtigkeit gibt? Und da hat mir Anna-Sophie geraten, Gott in den kleinen Dingen zu suchen und meinen Glauben pragmatisch zu denken. Ja, guter erster Tipp. Aber ich glaube, dass ich abseits des Alltags und der kleinen Dinge, ich glaube, dass ich doch einen Ort brauche, an dem das geht. Der Sonntagsgottesdienst oder der Bibelkreis, das bin ich nicht, das passt nicht zu mir. Aber da muss es doch noch mehr geben, oder? Das ist
Der Himmel reißt auf. Glauben neu denken. Der Podcast.
Folge 2. Alles eine Frage der Ausstrahlung. Ein Sprung ins Neue oder über den eigenen Schatten springen. Manchmal kosten Dinge viel Kraft. Wofür brauchst du gerade Sprungkraft? Das ist eine von vielen Nachrichten, die ich seit geraumer Zeit bekomme, weil ich mich bei Dazwischen angemeldet habe. Dazwischen ist eine Plattform, die sich als Netzgemeinde oder digitale christliche Community bezeichnet. Die Idee dahinter, ganz kurz zusammengefasst, Menschen melden sich an und bekommen mehrmals in der Woche Nachrichten, die sie zum Nachdenken über den Glauben anregen sollen. Und daraus ist eine Community von über 5000 Menschen entstanden und ich dachte, ich probiere das mal aus. Einer der Initiatoren ist Felix Goldinger aus Speyer. Er ist Referent für missionarische Pastoral für das Bistum Speyer und einer seiner Aufgaben ist es, ganz grob gesagt, neue Orte und Räume für den Glauben zu finden. Wir haben im Gespräch über einige seiner Projekte wie Dazwischen oder Schon jetzt gesprochen. Zeit also, dass auch ihr ihn mal persönlich kennenlernt. Hallo lieber Felix, danke, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast.
Sehr gerne, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Du, ich habe mich im Vorfeld mit deiner Person so ein bisschen beschäftigt und das Internet danach nach deinem Namen durchsucht und geguckt, was ich da so finden kann. Mhm. Und mir ist dabei aufgefallen, dass du gefühlt bei wahnsinnig vielen Initiativen, Aktionen, Sachen dabei bist. Und ich habe mich erstmal gefragt, wie schaffst du das, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen?
Naja, also mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Von daher, es stimmt schon einerseits ganz schön viel los, aber das ist auch gut so. Andererseits sind es viele Dinge, die mir einfach total viel Spaß machen und die ich auch brauche, damit ich merke, ja, dass sich was tut und bewegt und dass ich mitgestalten kann.
Vielleicht kannst du mal so ein paar Glanzlichter deines Tuns rausstellen. Was sind denn so Projekte, wo du einfach viel Energie reinsteckst?
Ja, gerne. Also tatsächlich am meisten verschwimmen Arbeit und Privates, Beruf und Freizeit bei der Netzgemeinde Dazwischen. Das ist eins meiner Projekte, die ich als Referent hier aus dem Bistum angestoßen habe, aber die inzwischen so gewachsen sind, dass die einfach viel Raum einnehmen, auch einnehmen dürfen. Also ich bin da auch ganz froh drum, dass da viel los ist. Und das andere große Projekt oder die große Initiative, die mich da fordert und herausfordert und begeistert, ist Schon jetzt. Das ist unser Name für den Bereich Kirchenentwicklung im Bistum Speyer. Also für alles rund um neue Formen von Kirche. Das ist, glaube ich, auch so eins der großen, ja genau, das ist das zweite große Standbein, würde ich mal sagen, was ich habe.
Braucht man denn so viele Standbeine in deiner Arbeit, um so ein bisschen am Ball zu bleiben?
Naja, also bei Dazwischen ist es so, dass ich das angefangen habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich über Entwicklung und Neues und Veränderung und Innovation reden will, muss ich auch selbst ausprobieren können. Und Dazwischen ist für mich als Experiment damals gestartet, ob das denn überhaupt möglich ist, Kirche anders zu denken und neue Formen von Gemeinde zu entwickeln. Ist einfach ein großes Feld, der viel Zeit braucht, auch viel mit eins zu eins Situationen zu tun hat, wo ich Leute vor Ort begleite in ihrem Tun. Aber das ist ja auch gut so, dass wir als Kirche, als katholische Kirche im Bistum Speyer sagen, es ist uns wert, dafür auch jemanden einzustellen, der das macht.
Bevor wir nochmal gesondert auf die ganzen Projekte eingehen werden, ich habe dazu einige Fragen und natürlich auch einiges schon ausprobiert im Vorfeld, möchte ich dir gerade nochmal ein Zitat vorlesen. Das habe ich auf der Seite Futur 2 gefunden und für die hast du auch schon ein paar Artikel geschrieben. Und zwar ist es auf der Startseite und ich habe immer die ganze Zeit versucht zu verbalisieren, was mein Bedürfnis bei diesem Podcast ist. Ich habe so ein bisschen gesagt, ich bin in so einer eigenen kleinen Glaubenskrise. Ich habe mich immer sehr religiös bezeichnet. Ich bin ja auch sehr religiös aufgewachsen. Ich war auch eng mit der katholischen Kirche durch Arbeit verbunden. Ich habe für verschiedene Diözesen gearbeitet, für verschiedene kirchliche Träger. Aber irgendwie ist das alles so auseinandergedriftet. Und ich habe mir überlegt, ja, wie kann ich das verbalisieren? Und dann habe ich diese Seite Futur 2, die kannte ich vorher auch schon mal, aber ich bin eben wieder drauf gestoßen. Und auf der Startseite steht, das ist ein Zitat, neu ist, das Reden über Gott fällt vielen zunehmend schwer. War früher Sexualität das große Tabuthema, ist es nun Gott geworden. Selbst viele hauptberuflich in der Kirche Arbeitende machen die Erfahrung, dass ihnen Gott irgendwie zerrinnt. Oft ist nur noch eine routinierte Gottesrede übrig, die den meisten unverständlich und irrelevant bleibt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, yes, genau das. Also ich kann mich einfacher über Sexualität mit wildfremden Leuten unterhalten als über Religiosität. Wie gehst du denn mit so einer Aussage um, wenn du sowas liest oder wenn du sowas hörst?
Ich kann es sehr gut nachempfinden. Auch persönlich kann ich das total gut verstehen, weil das eine Erfahrung ist, die ich auch selbst schon gemacht habe. Als Theologe, als Christ, als Mensch, der mit Gott eine Verbindung hat. Zeitweise hatte, also auch auf der Suche war, wo so eine Fremdheit entstanden ist und wo ich auch selbst gemerkt habe, ich komme gerade als, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, professioneller Theologe in die Gefahr, nur noch Phrasen zu verkünden und gar nicht mehr aus einer eigenen Erfahrung heraus Glaube zu leben, Kirche mitzugestalten. Und das ist eine Riesengefahr. Also insofern kann ich das gut nachempfinden, was da steht, würde es unterschreiben. Und ich glaube, es ist wirklich eine der großen Herausforderungen, dass wir, dass selbst neue Worte und auch Wege finden, wie wir mit dieser Situation umgehen können.
Du machst viel im Internet. Meine Frage ist erstmal ganz banal, warum das Internet?
Da gibt's verschiedene Antworten. Also einerseits würde ich sagen, ich bin erwachsen geworden in einer Zeit, in der das Internet eine große Relevanz bekommen hat. Und ich war auch lange zuständig, beruflich auch, für einen Teil von Kirche, wo das Internet eine große Rolle gespielt hat. Ich habe etliche Jahre als Mensch im Bund der deutschen katholischen Jugend gearbeitet und dort war es für uns immer klar, dass wir auch in neuen Medien unterwegs sind. Und ich habe dann gemerkt, als es um die Frage ging, jetzt hier Referent für missionarische Pastoral, so heißt es ja offiziell, was ich mache, wie legen wir eigentlich Kommunikationswege zu den Menschen von heute? Und da waren wir als Diözese, würde ich mal sagen, ein bisschen, naja, wie viele andere auch, eher zurückhaltend und nicht so intensiv unterwegs, wie man sich das hätte wünschen können. Für mich war es echt eine Riesenherausforderung, das anzupacken und zu ändern, dass wir als Kirche mehr die Welten auch betreten, in denen andere ganz normal unterwegs sind und nicht nur darauf hoffen, dass man sonntags morgens zu uns kommt, sondern dass wir den Spieß umdrehen und sagen, wir kommen zu euch, wir nutzen die Medien, die ihr nutzt. Und ich glaube, deshalb kommen wir gar nicht mehr drum rum, Seelsorge, Pastoral, Verkündigung, wie auch immer man das nennen will, online zu denken.
Das ist jetzt die Brücke zu dem ersten Projekt, das du am Anfang ja gerade schon so ein bisschen angeschildert hast, und zwar Dazwischen. Ich habe das gestern Abend ausprobiert, aber ich glaube, dass du die Idee und das Konzept von Dazwischen vielleicht nochmal besser den Hörenden erklären könntest.
Mache ich gerne. Bei Dazwischen ist es so, dass wir uns einer Versuchung oder einer typischen Haltung von Kirche versuchen zu entziehen. Nämlich ein Schaufenster aufzumachen und zu sagen, guck mal, wie schön das ist, was wir hier haben. Für mich war, als wir, meine Frau und ich, damit angefangen haben, 2016, wichtig, dass wir nicht diejenigen sind, die alle Spielregeln vorgeben, dass wir diejenigen sind, die sagen, so und so ist zu verstehen, was in der Bibel steht oder das und das sind wichtige Glaubensaussagen, sondern dass wir Leute darum bitten, uns von ihrem Schatz, den sie vielleicht als Glauben mit sich tragen, zu erzählen. Insofern funktioniert dazwischen seither und heute immer noch so, dass wir montags morgens eine Frage stellen. Die geht via WhatsApp, Telegram, also zu den üblichen, die üblichen Messenger geht die raus. Und auf die Frage können die Menschen, die sich mit uns verbunden haben, antworten. Alle Antworten kriegen von uns wiederum eine Antwort. Also wir wollen keine Nachricht unbeantwortet lassen. Und sei es nur ein Danke für das Mitmachen. Wir sammeln alles ein. Das ist quasi 1:1 der Chat. Und das machen wir die ganze Woche über, bis wir dann Freitag so eine Art Zusammenfassung dessen, was wir gehört haben, wiederum zurückschicken. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Diesen Content, der da entsteht, den könnten wir uns im Team gar nicht ausdenken. Es ist so schön, wie viele Ideen und Erfahrungen und Inspirationen zusammenkommen, wenn man mal die Leute reden lässt. Und diese, ich würde mal sagen, kollektive Predigt, die da am Freitag entsteht, die macht dazwischen eigentlich aus. Und das versuchen wir in verschiedenen Formaten durchzuziehen, dass nicht wir diejenigen sind, die wissen, wie es geht, sondern andere zu Wort kommen lassen, andere die Möglichkeit bieten, Auswahl zu treffen. Zum Beispiel, wenn wir einen Chatbot-Gottesdienst feiern, dass das nicht von uns alles vorgegeben ist, sondern dass man entscheiden kann, möchte ich jetzt die Lesung haben oder möchte ich ein Lied hören oder möchte ich selbst was sagen und da bestimmte Abkürzungen oder auch intensivere Wege gehen kann im Chat.
Also das heißt, um dich da kurz zu unterbrechen, ja. Dazwischen ist quasi, ja, wie beschreibt man das? Dazwischen ist dann letztlich eine Plattform mit verschiedenen Services, weil du hast jetzt eben erwähnt, die Tatsache, dass dir dann am Montagmorgen eine Frage gestellt wird und dann kannst du darauf antworten oder nicht. Du hast jetzt aber auch einen Chatbot-Gottesdienst erwähnt. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist entstanden in der Corona-Krise. Als wir gemerkt haben, boah, Mist, es wird keinen Palmsonntag-Gottesdienst geben, es wird keinen Ostergottesdienst geben, da haben wir uns im Team die Frage gestellt, wie könnten wir als Netzgemeinde, so nennen wir uns ja, Menschen ermöglichen, trotzdem Ostern zu feiern, und zwar auf der Zwischenart. Und da haben wir den Chatbot entdeckt und das funktioniert so, dass wir quasi einen ganzen Gottesdienst eben mit verschiedenen Wegen programmieren. Und wenn du jetzt dein Handy benutzt und dann das Stichwort Gottesdienst an uns schickst, an dazwischen schickst, dann beginnt quasi eine gottesdienstliche Feier nur für dich, die du wann und wo du willst feiern kannst und so wie du, so intensiv wie du möchtest. Wir haben das jetzt schon so gemacht, dass wir, also im Moment läuft es so, besser gesagt, dass wir jeden Sonntag oder jede Woche neu in Gottesdienst starten. Und zu den großen Feiertagen, den großen christlichen Feiertagen bieten wir da quasi Spezialgottesdienste an. Eine Osternacht, eine Krippenfeier. Selbst von Leichnam haben wir versucht, für uns so neu zu denken, dass wir es, ich würde mal sagen, als ökumenische Community feiern können. Genau. Und das ist ein weiteres Format, was wir dazwischen haben, dass wir asynchron miteinander Gottesdienst feiern. Wichtig ist mir noch eins zu sagen, am Ende von so einem Gottesdienst kommt immer die Frage, möchtest du jetzt auch noch mit einem Mensch 1:1 reden? Also wir wollen auch da sein als Gesprächspartner und nicht alles der Maschine quasi überlassen.
Mit diesem Format brecht ihr ja ganz viele, ja vielleicht keine Dogmen, aber ja, okay, wahrscheinlich schon, weil ich meine, Gottesdienst funktioniert ja eigentlich in Gemeinschaft, richtig? Also mehrere Leute sind zusammen, es gibt je nach Konfession Priester, Pfarrer, keine Ahnung. Also ich glaube, so ziemlich jeder Gottesdienst, egal welcher Religion, funktioniert ja letztlich durch Gemeinschaft. Mhm. Ihr individualisiert das ja komplett. Mhm. Das heißt, ihr macht ja Gottesdienst ohne Gemeinschaft und Gottesdienst mit einer Maschine.
Einerseits, ja. Andererseits verweisen wir auch immer darauf, dass wir oder dass die Personen, die diesen Gottesdienst feiern, nicht alleine sind, weil ja auch viele andere aus der Community diesen Gottesdienst feiern. Und wir versuchen, Elemente einzubauen, wo man die Meinung, die Idee, die Inspiration anderer lesen kann. Also wo ich quasi im Gottesdienst mal auf ein Padlet gehe oder auf eine andere Plattform und mir angucke, was haben andere dazu gedacht und geschrieben. Sodass wir diese, ich finde, eigentlich sehr urkatholische Idee aufgreifen, dass wir mit einer Gemeinschaft verbunden sind, die vielleicht gar nicht anwesend ist. Das machen wir in jedem Sonntagsgottesdienst, dass wir sagen, wir verbinden uns mit allen, die Gottesdienst feiern, durch die Zeiten hindurch. Sogar quasi außer nicht nur den Raum, auch die zeitliche Perspektive können wir durchbrechen und sagen, in diesem Gottesdienst verbinden wir uns mit Gott und mit allen, die an diesem Wochenende, an diesem Tag Gottesdienst feiern. Klar, du bist allein an deinem Smartphone, vielleicht liegst du in der Wanne, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht bist du gerade in der S-Bahn unterwegs. Aber genau das macht ja den Charme aus, dass ich zu Zeiten, zu denen ich sagen kann, jetzt möchte ich Gottesdienst feiern, etwas zur Verfügung habe, was es mir ermöglicht, mich da in eine Community einzuloggen und Teil von etwas Größerem zu sein, was mehr ist als nur meine Feier. Weil ich eben dann auch sehe, was haben die anderen geschrieben, was haben die anderen dazu gedacht.
Ich habe schon angekündigt, ich habe mich da angemeldet bei dazwischen. Was heißt angemeldet? Ich habe halt über WhatsApp den Messenger aktiviert. So, und dann kriege ich erstmal so einen schönen Smiley. Hi, ich bin Zwischi, ich gehöre zum Dazwischenteam und helfe dir gerne weiter. Möchtest du mir deinen Namen verraten und so weiter und so fort? Das habe ich dann auch alles gemacht. Und dann kam die Frage, was brauchst du gerade? 1, aktuelle Nachricht abrufen. 2, aktuellen Gottesdienst starten. 3, Angebote von Dazwischen kennenlernen. 4, Profil bearbeiten oder 5, mit jemandem vom Team reden. Und dann habe ich natürlich getippt 1. Heute Morgen um 9.06 Uhr bekomme ich die Nachricht, bekomme ein Meme letztlich mit Menschen, die auf so einer Asphaltplatte sind. Und dann ist in so einer schönen Typo geschrieben, ich vergesse dich nicht. Dann kriege ich die Frage gestellt, wer vergisst dich nicht? So, ich habe mit viel gerechnet. Aber jetzt nicht mit der Frage, wer vergisst mich nicht?
Gut so.
Wer hat dich denn nicht vergessen?
Wer mich heute nicht vergessen hat.
Na, wenn du schon die Fragen stellst, musst du sie auch selbst beantworten. Ja. Deswegen die Frage.
Ja. Also zum einen, das Schöne an dazwischen ist, dass wir ein großes Team sind. Die Frage habe nicht ich ausgedacht, sondern ein Kollege aus dem Team. Und sie hat mich heute Morgen selbst ganz schön herausgefordert, weil ich mir gedacht habe, krass, das ist echt wieder eine von den Fragen, die so wichtig sind, ja. Ich bin ja auch einer, der nicht vergessen werden will. Und es gibt zum Glück Menschen, die an mich denken, die mir eine Nachricht schreiben, wenn sie wissen, heute passiert irgendwas, was wichtig ist für den, dann schreibe ich dem mal, ich denke an dich. Und zum Glück gibt's Menschen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, von denen ich weiß, die würden mich nicht vergessen, wenn es drauf ankommt. An die musste ich denken, nachdem ich die Nachricht heute Morgen gelesen hatte und dachte, boah, danke, danke dazwischen, dass ich selbst auch so beschenkt werde von diesen Nachrichten, die da kommen. Und ich habe noch nicht darauf geantwortet, aber in die Richtung wird meine Antwort gehen, die ich dem Team schreibe, das in dieser Woche die Redaktion bespielt und am Freitag sicherlich was Schönes draus macht aus den Rückmeldungen.
Ich werde noch antworten. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier sage oder nicht.
Wenn du auf WhatsApp schreibst, sehen wir natürlich, dass du das geschrieben hast. Aber das, was wir veröffentlichen, ist immer anonymisiert.
Es hat auf jeden Fall ein paar Dinge ausgelöst. Das schon mal vorab.
Ja, schön.
Das ist gut, ja. Ich habe mit einer Frage gerechnet, wann hast du Gott das letzte Mal gespürt? Wann warst du sauer auf Gott? Irgendwie sowas ein bisschen typischeres, ja, für so eine Netzgemeinde. Und das ist ja eher so was Philosophischeres fast schon, ja, so ein bisschen. Und das hat mich persönlich positiv überrascht, fand ich sehr schön. Die Ausübung von Glaube, die Ausübung von Religiosität, so zumindest habe ich mir das mal vorgestellt, vielleicht muss ich mich ja auch davon so ein bisschen lösen, ja, ist ja auch durch gewisse Regeln, durch gewisse Rituale, durch gewisse, ja, ich sag mal, Agreements irgendwie definiert, ja. Und jetzt kommt ihr hierher und sagt, ja, du kannst dir aussuchen, wann du das machen möchtest, wo du das machen möchtest, wie du das machen möchtest. Wir haben sogar einen individualisierten Chatbot-Gottesdienst für dich, wenn du das möchtest, ja. Und wenn du das möchtest, dann kannst du dich auch mit einem aus dem Team unterhalten.
Ja.
Das ist ja die Hyperindividualisierung.
Ja.
Wie bringt ihr das in Harmonie mit der Tatsache, dass ja Religion in ganz vielen Dingen, so zumindest nehme ich das wahr, das Gegenteil von Individualität ist.
Wow, das würde ich so auch nicht so unterschreiben wollen.
Okay.
Weil ich glaube, dass Gott und ich eine sehr persönliche und individuelle Beziehung haben, die nicht vergleichbar ist mit deiner oder mit der von meiner Frau oder meinen Kindern. Insofern glaube ich, ist Glaube und Religion immer etwas, was persönlich ist. Ich glaube nicht, dass wir zu Individualisten werden sollten. Da, glaube ich, kommen wir dann wieder auf die gleiche Spur. Und ich glaube auch nicht, dass Glaube etwas ist, was man ganz alleine für sich leben kann. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche irgendwie den Austausch. Und deshalb gehört so dazwischen ja auch diese Freitagsnachricht. Das ist für mich so eine Mindestform von Vergemeinschaftung, weil dann erfahren alle aus der Community, wie viele haben mitgemacht, was waren die Gedanken der anderen, wer sind wir in dieser Woche eigentlich gewesen. Also es ist immer so, das von mir erzählen, aber auch das von den anderen hören und annehmen, was die so gedacht und gesagt haben. Und also mir geht's so, ich ärgere mich total darüber, dass wir nicht schon früher auf die Idee gekommen sind als Kirche, dass wir nicht nur diejenigen sind, die sagen, um 10.30 Uhr am Sonntagmorgen in diesem Haus könnt ihr uns treffen und Religion ausüben. Mhm. Das ist ja auch Quatsch, so war es ja eigentlich nie. Aber in der Regel funktioniert es ja so, dass man so ein Sonntags-Ich anschalten kann, in den Gottesdienst geht, irgendwie nach anderen Regeln Musik hört und steht und sitzt und Dinge sich sagen lässt, rausgeht und dieses Sonntags-Ich wieder ablegt. Bei dazwischen versuchen wir ja genau das Gegenteil, nämlich von Montag bis Freitag der Frage nachzugehen, was hat denn Gott mit deinem Leben zu tun? Erzähl mal. Also insofern ist es ein bisschen das auf den Kopf stellen, was normalerweise so gilt, ja. Aber ich glaube umgekehrt, dass was sonntags passiert, passiert auch bei uns bei dazwischen, dass wir miteinander teilen, dass wir uns sagen lassen aus biblischen Schriften oder aus den Gedanken der anderen, wie Gott heute zu verstehen ist. Ja, und uns dann so ein bisschen wieder in den Alltag zurückschicken lassen, dass es ja auch diese Sonntagsidee gibt, von da aus bestärken den Alltag. Das machen wir bei dazwischen auch. Es ist eine Mischung, aber eben auch ein bisschen manches auf den Kopf gestellt, das stimmt schon. Es ist auch eine Gefahr drin vielleicht, wenn ich so überlege, denn bestimmte Formen, bestimmte Orte braucht es dann vielleicht nicht mehr. Ja? Ich glaube, das könnten manche auch kritisch sehen. Aber für so viele Menschen funktioniert das eh nicht, was wir da sonntags machen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich es schlecht finde. Aber wenn ich mir die Statistiken angucke, dann ist für 5-6% der Menschen, die bei uns als katholische Christinnen und Christen gemeldet sind, das relevant, was wir sonntags machen. Für 95% unserer Leute spielt es nicht mehr eine große Rolle. Also müssen wir irgendwie versuchen, andere Wege zu gehen.
Wenn man die Seite öffnet, war mein erster Eindruck schon mal, dass ihr da schon extrem viele neue Wege geht in allen Dimensionen. Also das Design sieht aus, das könnte auch irgendeine Marketingagentur aus Berlin-Kreuzberg sein. Ihr gendert, ihr sprecht von Safe Spaces, ihr verwendet, oder Safer Spaces, ihr verwendet inklusive, gewaltfreie Sprache. Kurz gesagt, es ist einfach von vorne bis hinten alles super hipster. Wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, es ist ein bisschen woke, ja, wie ihr das formuliert. Ich glaube, dass es da auch viel Gegenwind gibt.
Wo wir schon merken, dass wir auskunftsbereit sein müssen oder uns Diskussionen stellen müssen, ist unsere Sprache. Das ist ja gesamtgesellschaftlich ein Phänomen, dass eine geschlechtergerechte Sprache aneckt. Erstaunlicherweise, ja, finde ich. Ich finde es eigentlich sehr normal zu überlegen, wie kann ich Menschen ansprechen und eben nicht exklusiv sein dabei. Aber das ist tatsächlich etwas, was Menschen auch aus unserer Community zum Teil auf die Palme bringt. Dann versuchen wir zu erklären, warum wir das machen. Gibt es auch einen kleinen Blogbeitrag für die, die es nochmal nachlesen wollen, weil wir ja zum Beispiel auch das Wort Gott anders schreiben, als man es üblicherweise tut.
Nämlich?
Wir schreiben G:TT.
Warum?
Ja, es hat zwei Gründe. Das eine ist diese Frage nach Geschlechtlichkeit. Für viele Menschen ist natürlich Gott der Vater ein männlich geprägtes Gottesbild. Und da sagen wir, na ja, das ist aber auch noch mehr. Gott ist nicht nur festzulegen auf diesen weißen, weißbärtigen alten Mann. Und ich glaube, es gibt Menschen, ja, für die ist es total wichtig, dass man Gott eben auch anders ansprechen kann. Der zweite Grund hat ein bisschen mit unserer Geschichte als Christen zu tun. Wir kommen ja quasi aus dem Judentum herausgewachsen. Und dort wird der Name Gottes sehr behutsam behandelt und eben nicht ausgesprochen. Also immer da, wo Gottes Name erwähnt wird, wird eigentlich eine Art Übersetzungshilfe angeboten, indem man der Herr sagt. Und diese Ehrfurcht vor Gottes Namen drücken wir mit diesem Doppelpunkt auch aus. Es ist für uns ein Wort, woran wir im wahrsten Sinne des Wortes hängen bleiben wollen. Und immer da, wo Gott quasi ins Spiel kommt, wollen wir auch im Schriftbild aufmerksam werden, dass das was Besonderes ist, von was wir da reden. Meine Erfahrung ist, wenn wir das so erklären, in den allermeisten Fällen führt es dazu, dass Menschen sagen, ah, okay, würde ich so trotzdem nicht machen, aber ich verstehe, warum ihr es tut. Wir haben für uns im Team da lange drüber gesprochen wollen erstmal dabei bleiben.
Eines meiner zentralen Probleme meiner aktuellen Glaubenskrise ist, dass ich den Glauben oder gläubige Menschen derzeit als irgendwie naiv wahrnehme. Ich will nicht sagen, dass die alle naiv sind, das glaube ich nicht. Ich kenne wahnsinnig viele tiefgläubige Menschen, die ich sehr bewundere aus verschiedenen Sichtweisen, ja. So, und das ist so gerade so ein bisschen mein Background, ja. Und dann gucke ich auf dazwischen, auf die Seite und denke mir, ja, schön designt, ansprechendes Format. Ich kann mich mit gegenderter Sprache auch sehr gut identifizieren. Und wie du gerade erzählt hast, ist ja, macht ihr euch ja auch wahnsinnig viele Gedanken darüber, dass ihr zum Beispiel jetzt Gott mit diesem Doppelpunkt schreibt oder so. Das heißt, da ist ja auch viel, viel Tiefes, viel, viel, viel Profundes dahinter. Trotzdem befreit mich das nicht irgendwie von diesem Denken. Und das war mein erster Eindruck, ja. Es sind halt ein paar Leute, die so ein bisschen Jesus famous für junge Leute machen wollen und die halt ein nettes, neues, cooles Projekt der katholischen Kirche sind, weil der Kirche schadenweise die Leute davon rennen. Kannst du nachvollziehen, warum mir das so vorkommt, dass Menschen so naiv sind und warum ich dann auch so manchmal so meine Vorurteile bei solchen Projekten habe?
Ja, irgendwie schon. Also Glaube ist ja in unserer Zeit etwas, was fernab ist, erstmal gefühlt fernab ist von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir gehen ja von einer Realität aus, die wir so nicht greifen können erstmal. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ich würde andererseits, wenn wir jetzt ein Glaubensgespräch führen,
ja, also
würden oder führen, nochmal nachfragen, wo die Naivität für dich begründet ist tatsächlich. Also was für dich dieser Moment ist, wo du sagst, hä, wie kann man nur?
Also wenn ich religiös bin, gehe ich ja davon aus, dass es was Größeres gibt als den Menschen. Manche nennen das Gott, manche Schicksal, manche keine Ahnung was. Ich gehe ja von einer Transzendenz aus, ja. Für mich ist das so groß, dass der Mensch eine Grammatik braucht, ein Vokabular braucht, um damit umgehen zu können. Weil ja alles irgendwie durch Sprache definiert ist. Ja, das heißt, wir müssen ja, wenn wir uns dem nähern, irgendwie versuchen, Sprache zu benutzen. Und für mich ist daher die Religion aktuell irgendwie nichts anderes, als auf dieselbe Transzendenz, nämlich Gott, zu versuchen, eine selbe Sprache und eine unterschiedliche Grammatik zu finden. Die eine Grammatik ist dann Christentum, die andere Grammatik ist Islam. Die andere Grammatik ist irgendwas Esoterisches, keine Ahnung. Es ist halt der Versuch des Menschen mit seinen begrenzten Mitteln, das Höhere irgendwie sprachlich zu umfassen. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es Gott gibt, dass es eine höhere Energie gibt, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt, dass es das gibt, wie kann ich denn dann davon ausgehen, also dann ist es doch borniert oder arrogant zu sagen, ja, bin ich Christ. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja und nein, okay. Um ehrlich zu sein. Okay. Also die Vorsicht, die Skepsis, die bisschen die Distanz, die du beschreibst, ja, verstehe ich. Weil man muss vielleicht unterscheiden zwischen Institution und dem Glauben selbst. Das machen ja auch viele Mitglieder der großen Kirchen, dass sie da unterscheiden. Und ich würde dann auch gerne noch mal mit dir auf den Ursprung gucken quasi. Wenn ich mir überlege, was hat Jesus da eigentlich gemacht? Mal abgesehen davon, dass vielleicht aus vielen Fässern Wasser Wein wurde oder Menschen, die er berührt hat, wieder sehen konnten. Was hat er noch gemacht? Nicht, dass ich diese Wunder jetzt ganz in die Ecke stellen wollte, aber er hat ja vor allem eine Utopie gepredigt, nämlich das Reich Gottes. Er hat ja vor allem davon erzählt, dass denen, denen jetzt Ungerechtigkeit widerfährt, einmal ein besseres Leben blüht. Und ich glaube, genau diese Hoffnung, diese frohe Botschaft nennen wir das, Evangelium, die ist erstmal in der Gefahr, naiv zu sein und zu vertrösten und zu sagen, ja später, dann, wenn du mal quasi ins Paradies kommst, wird alles gut. Und da sagt Jesus, ja, das ist so, aber es soll jetzt schon anfangen. Es soll jetzt schon für die Menschen besser werden. Und das ist so einer der Ur-Moves, die Jesus macht, die ich mega gut finde. Dass er sagt, ich predige euch das Reich Gottes, das, was später mal kommt. Und jetzt fangen wir schon damit an, weil das kann hier schon anfangen, dieses Reich Gottes. Also das Christentum ist für mich eine sehr politische Angelegenheit, eine sehr soll ich sagen, tröstende Angelegenheit auch. Es hat ganz viele Dimensionen, die mir als Mensch helfen, mit dem vielen Schlimmen, was in meinem privaten Leben passiert und was insgesamt auf der Welt passiert, umzugehen. Es hilft mir zu deuten, es hilft mir damit klarzukommen, dass Menschen, die ich liebe, gestorben sind. Es hilft mir damit klarzukommen, dass es Hass in den sozialen Medien gibt und dafür eine Antwort zu finden. Das heißt, dieser ganze, vielleicht könnte man dann kritisch sagen, von außen betrachtet Hokuspokus, den es da noch so gibt, den muss man vielleicht auch wirklich kritisch angucken, ja. Aber der Kern dieser Botschaft, den finde ich unwahrscheinlich kraftvoll, hoffnungsvoll und stärkend. Und insofern ist es für mich nicht naiv zu sagen, das brauchen wir Menschen. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Liebe in dieser Welt. Und die kürzeste Formel von dem, was Gott für mich ist, ist Liebe. Und die haben hoffentlich alle Menschen schon erfahren. Und insofern auch eine Erfahrung mit Gott gemacht. Und ob dann darum bestimmte, ich nenne es jetzt mal ganz platt und vielleicht auch ein bisschen frech, bestimmte Kleiderordnungen für Männer und Frauen im Gottesdienst, bestimmte Sitzordnungen oder bestimmte Instrumente, die wir im Gottesdienst spielen, ob die so wichtig sind, weiß ich nicht. Aber wenn jemand da was von verstanden hat, was Liebe ist und was Solidarität meint und oder wie Jesus sagen würde, Nächstenliebe, dann sind wir, glaube ich, auf einem ähnlichen Weg. Und dann ist es für mich auch nicht mehr naiv, sondern lebensnotwendig.
Ich denke drüber nach.
Ich will dich auch gar nicht überzeugen, um ehrlich zu sein. Also, ich erzähle ja von dem, was mir durch den Kopf geht.
Verstehe mich nicht falsch. Ich habe das auch gar nicht als solches wahrgenommen. Nur das ist so, ich finde es ja kraftvoll, wenn Leute so darüber reden können, wie du das gerade tust. Ja. Ich finde das, ich würde mir manchmal wünschen, dass ich das so hätte. Deswegen habe ich mich in diesem Zitat so wiedergefunden vom Anfang. Ja. Diese Begeisterungsfähigkeit, auch sich irgendwie nicht dafür zu schämen. Und ich habe mich eigentlich lange nie dafür geschämt. Und dann begann es auf einmal, mich dafür zu schämen. Und weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen auch vom Umfeld her unabhängig. Was du mir gesagt hast mit, ja, Botschaft, frohe Botschaft, Glaube ist Liebe für dich und es für dich auch Zuversicht, auch ein bisschen sinnstiftend, auch ein bisschen vielleicht auch was, sich nicht verloren zu fühlen, sich nicht irgendwie auch ausgeliefert zu fühlen, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen. Also das habe ich jetzt so wahrgenommen, ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber du begründest es halt wieder mit, was Jesus damals gemacht hat.
Es ist ja auch nur die eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Die andere ist meine eigene Erfahrung, mein eigenes Leben und die Momente, wo ich gemerkt habe, Gott ist mit mir unterwegs. Und ich bin da einer, der Erfahrungen machen darf mit Gottes Gegenwart in dieser Zeit und eben nicht nur von vor 2000 Jahren. Und deshalb bin ich ja jetzt nicht einer, der irgendwie verklärt und mit leuchtenden Augen den ganzen Tag durch die Welt rennt. Aber es gibt so Momente, wo ich eben für mich gedeutet habe, dass die Liebe, die ich gerade erfahre, die jetzt vielleicht schmerzhaft ist, weil sie zu Ende geht oder die, weil was Neues beginnt, also wenn jemand stirbt oder wenn ein Kind geboren wurde, das sind so Dinge, die ich erlebt habe, dass dann Gott bei mir ist, weil ich die Liebe, die da entsteht, so deuten kann, dann ist das etwas, was mich total trägt in meinem Leben und in meinem Alltag. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist das, was ich vorhin auch sagte, dieser sehr individuelle Moment, wo ich für mich ein Muster gefunden habe, wie ich bestimmte Dinge sortieren kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da auf den Weg machen als Kirche, die, wie du sagst, richtig, wie du sagst, wo die Menschen ja scharenweise eigentlich sich von abwenden, dass wir dem mehr nachgehen, wie Leute diese Erfahrung für sich deuten können und eben nicht nur vertröstet werden mit alten Geschichten, die mit ihnen nichts mehr zu tun haben.
Wir müssen wieder zurückkommen zu deinen Projekten, denn wir haben jetzt, das sind ja die Dinge, die mir am meisten noch bringen, wenn wir darüber reden, weil da geht es ja ins Eingemachte. Ja,
also ja, von daher. Ich finde es auch sehr herausfordernd, um ehrlich zu sein. Dass ich frage mich auch wirklich, wie man so ein Gespräch führen kann, ohne platt zu werden. Und ohne es irgendwie so in so Floskeln am Schluss. Ich finde es echt schwierig, weil ich finde es auch sehr unangenehm, jemandem sowas aufzudrücken.
Vielleicht ist das auch mein Problem mit Glaube, dass gläubige Menschen manchmal oder dass mir gläubige Menschen manchmal so ein bisschen die Moral und die Antwort und die Liebe mit dem Löffel gefressen zu haben. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde auch, genau das kann man nochmal andersrum angucken. Wie schön ist das denn, dass Menschen, die sagen, ich bin nicht gläubig, trotzdem Menschen sind, die Liebe erfahren haben. Und ich sagen kann, Gott ist bei denen. Also ich finde es total gut, dass Gott so funktioniert, in Anführungszeichen. Dass eben nicht nur die, die zu einer bestimmten Religion sich bekennen, Gott erfahren können, sondern wenn man es so deutet, alle Menschen Gott erfahren, ob mit oder ohne Religion. Und das, finde ich, kann uns als Kirche sehr demütig machen, weil Gott ist längst bei allen Menschen zu Hause. Und wir können ihn mit den Menschen dort entdecken. Aber wir sind nicht diejenigen, die Gott von A nach B transportieren. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Riesenherausforderung und eine Riesenchance für uns als Kirche, wenn wir uns da mal umgekehrt auf den Weg machen und nicht sagen, kommt ihr zu uns, dann könnt ihr Gott erfahren, sondern ihr erfahrt Gott, weil ihr Menschen seid, weil ihr liebt. Und wir entdecken miteinander, was euch am Herzen liegt, was euch wichtig ist, und feiern dann das, was ihr quasi als Zentrales, als Wichtigstes, als Kostbarstes erlebt in eurem Alltag.
Wir haben jetzt ganz viel über persönliche Erfahrungen gesprochen, über persönliche Auslegungen. Wir waren jetzt ganz viel im Internet unterwegs, haben viel über dazwischen gesprochen. In der Folge soll es ja vor allem viel auch um Orte gehen. Also ich bin halt der Meinung, um Glaube leben zu können oder wiederentdecken zu können, braucht es Orte dafür. Ja? Die können jetzt entweder im Netz stattfinden oder in der realen, analogen Welt. Du hast jetzt noch ein zweites Projekt erwähnt, ganz am Anfang, was dir am Herzen liegt. Mhm. Nämlich Schon Jetzt.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Ja, Schon Jetzt ist eine ökumenische Initiative hier in der Pfalz. Sie wird gemeinsam verantwortet von der Evangelischen Landeskirche hier in der Pfalz und dem Bistum Speyer. Wir haben uns zusammen auf den Weg gemacht, schon vor 6 Jahren, um mit Leuten, die vor Ort sagen, ich möchte hier Christsein so gestalten, dass es relevant ist für das Umfeld, in dem ich lebe, zu überlegen, wie könnte es denn gehen? Wie könnte das aussehen, dass in unseren Dörfern und Städten Formen von Gemeinschaft entstehen, die ja sinnstiftend sind und Sinn machen in dem jeweiligen Kontext? Wir sind sehr inspiriert bei dem, was wir tun, von den sogenannten Fresh Expressions of Church. Ich muss mich immer ein bisschen anstrengen, wenn ich das sage, weil auch gerade als Pfälzer ist es schwer auszusprechen mit den vielen aber Fresh X ist eine gute Abkürzung dafür. Das ist eine Initiative, würde ich mal sagen, oder eine Bewegung besser, die kommt aus der anglikanischen Kirche. Und wir haben vor einigen Jahren als Bistum auch einen Besuch in England gemacht, wo wir solche Fresh X uns angeguckt haben.
Fresh X wird in diesem Podcast noch häufiger vorkommen, daher eine kurze Erklärung. Es handelt sich dabei um neue Ausdrucksformen von Kirche und Gemeindeleben. Die Bewegung kommt ursprünglich von der anglikanischen Kirche in Großbritannien und hat zum Ziel, klassisches Kirchengemeindeleben mit innovativen, ungewöhnlichen oder ganz alltäglichen Angeboten zu ergänzen. Das können Initiativen in sozialen Brennpunkten sein, das können Jugendgemeinden sein, Kaffeekirchen oder eben sowas wie dazwischen.
Ich bin total froh darüber, dass ich in meinem Arbeitsumfeld mit dazu beitragen kann, dass wir das verpfälzern, verspeiern, verdeutschen irgendwie und hier so unseren Weg suchen. Wie könnten denn neue Formen von Gemeinde aussehen, neue Formen von Kirche?
Was macht ihr da konkret?
Ja, also die Grundidee ist quasi, dass wir überlegen, was ist denn hier am Ort los? Also welches Bedürfnis, welche Not, welches Interesse haben Menschen hier vor Ort und wie könnte eine Antwort darauf aussehen? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann eine Initiative sein, die zum Beispiel sagt, wir kümmern uns um Menschen, die hier als Obdachlose unterwegs sind. Oder wir sind mit Leuten unterwegs, die gerade eine Erfahrung von Verlust und Trauer, in so einer Trauerphase sind, machen. Oder es könnte sein, eine Initiative, die sich um kreative Beschäftigung dreht, also die eher künstlerisch unterwegs ist, weil Leute gern lesen, weil Leute gern malen. Es könnte eine Initiative sein, die eher die Natur in den Blick nimmt und der Frage nachgeht, wie können wir als Menschen Verantwortung für Schöpfung übernehmen. Es gibt Initiativen bei uns, die sich der Frage widmen, wie können wir ein Gebetsleben in unseren Alltag integrieren, eine neue monastische Form von Kirche entwickeln in der Stadt. Es gibt Initiativen, die sich der Frage widmen, wie könnte Kirche aussehen für Menschen mit Kindern oder für Kinder und ihre Eltern oder Bezugspersonen, die aber keinen Anschluss an eine normale Gemeinde finden oder an eine nicht normale, sondern eher traditionelle Gemeinde. Und da sind wir eben mit Leuten unterwegs, die das bei sich vor Ort ausprobieren. Und ganz anfanghaft entstehen da auch Initiativen, wo sowas wie eine neue Form von Gemeinde dann wächst. Es braucht viel Zeit. Und als Bistum müssen wir auch überlegen, wie wir das Ganze besser fördern und unterstützen können, dass das auch geschieht.
Und nur um das richtig zu verstehen, schon jetzt ist quasi der Versuch, dieses FreshX-Programm für die Pfalz und für die lokalen Gegebenheiten hier vor Ort anzupassen.
Ja, genau. Es ist kein Programm, deswegen gucke ich gerade so ein bisschen skeptisch,
ja,
sondern eher eine Herangehensweise im Sinn von, wir verstehen nochmal neu, was eigentlich unser Auftrag als Kirche ist. Also es ist sehr grundlegend. Aber genau, also wir versuchen in dieser ökumenischen Gemeinschaft zu überlegen, wie geht das denn in unserem Kontext? Weil wir können es nicht kopieren, wir können das nicht, was in London oder sonst wo passiert, hierher transferieren, wir müssen eigene Wege finden. Und das ist die große Herausforderung.
Mit dem, was du gerade so beschreibst, dass du sagst, ihr wollt Gemeinde auch irgendwie neu denken, ja, oder halt die Möglichkeiten, das Zusammenleben von Gemeinde, das Funktionieren von Gemeinde neu denken. Ihr sägt das so ein bisschen dann an dem Fundament des jetzigen Gemeindeverständnisses.
Ich würde es anders ausdrücken, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, so wie du es beschreibst, nehmen das viele wahr. Und fühlen sich in Frage gestellt. Also alleine schon das Wort Fresh X vermittelt ja irgendwie was, was total fancy ist oder irgendwie hip. Und
ich dachte erst an irgendeinen krassen, keine Ahnung, evangelikalen Jesus-Kongress in den USA, wo so 15.000 Leute in so einer Arena sitzen und dann so mehrere Bands und dann gibt es so einen total exzentrischen Pastor, der da irgendwie so ein bisschen... Aha. erzählt, da dachte ich bei Fresh X so ein bisschen daran.
Ja, genau. Das kann ich verstehen. Und andere habe ich schon so gemerkt, haben so ganz so die Bilder vor Augen von was ganz Außergewöhnlichem, was besonders Fantasievollem oder Innovativem. Mhm. Ist es aber letzten Endes eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht darum, besonders außergewöhnlich daherzukommen, sondern, und deshalb glaube ich, sägen wir nicht am klassischen Gemeindeverständnis, sondern eher der Frage nachzugehen, was ist unser Auftrag als Christin, als Christ hier in dieser Welt? Wie antworten wir auf die Nöte, auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort? Und ich glaube, Fresh X ist dann eine Erweiterung des klassischen Gemeindebildes. Gemeinde funktioniert ja in der Regel so, dass sie territorial verortet ist. Man hat eine Adresse und damit gehört man irgendwie zu einem Kirchenbezirk, zu einer Pfarrei. Das stellen wir in Frage, das stimmt. Also Menschen, die nur weil sie da wohnen, ausgerechnet diesem Kirchturm zugeordnet werden, glaube ich, funktioniert so nicht mehr. Da brauchen wir eine größere Varianz.
Funktioniert bei mir zum Beispiel auch nicht. Die einzige wirkliche Bindung zu einer Pfarrei, die ich habe, ist die zu der Pfarrei, in der ich aufgewachsen bin und in der ich in der katholischen Jugendgruppe war. Ja. Da habe ich noch Kontakt zu. Zu allem anderen, ich habe seitdem 4-mal den Wohnsitz gewechselt, habe jedes Mal den Brief bekommen, herzlich willkommen in der Pfarrei Sankt, bla bla bla, herzlich willkommen in der Pfarrei bla bla bla. Ich habe nie irgendwas mit dieser Gemeinde zu tun gehabt. In meiner vorletzten Wohnung habe ich sogar direkt gegenüber vom Kirchturm gewohnt. Das heißt, ich habe das komplette Gemeindeleben mitbekommen und ich weiß nicht wieso, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, da irgendwas zu machen.
Ja, krass. Und ich finde, da ist schon richtig viel richtig gut gelaufen, wenn du sagst, du hast immer ein Willkommensschreiben gekriegt nach einem Umzug. Und ich finde es auch erstaunlich, dass du zu deiner Heimat, Herkunftsgemeinde noch ein positives Verhältnis hast, weil für viele ist ja auch das relativ schnell vergessen. Mhm. Wenn sie mal umgezogen sind. Eben weil sie nicht, vielleicht wie du, Erfahrungen gemacht haben mit einer Jugendgruppe. Wenn man sich mal das wegdenkt, was, ne, also diese Gemeinschaftserfahrung in der Kindheit und in der Jugend, ich glaube, dass die essentiell ist für eine Bindung. Mhm. Und das, glaube ich, müssen wir neu denken, wie das auch für Erwachsene geht, die umgezogen sind. Wo erleben die Formen von Zugehörigkeit, die ihnen wichtig ist? Und die eben nicht nur nach dem Schema F abläuft von wegen, komm in dieses Gebäude an, zu der in der Uhrzeit und dann bist du Teil von uns. Also auf welche Fragen geben wir Antworten in unseren Gemeinden? Oder anders gefragt, welche Fragen lassen wir uns von den Menschen stellen, die irgendwie zu uns neu dazuziehen? Ich glaube, da müssen wir nochmal neu auf die Suche gehen und das wäre für mich Fresh X, zu überlegen, wie sieht die Welt von den Leuten denn aus in einem Neubaugebiet oder von mir aus auch in einem Altenheim, wo die Menschen hingezogen sind, weil sie nicht mehr zu Hause leben können. Also Fresh Eggs ist nicht nur was für junge Hippe, sondern das meint tatsächlich alle Menschen, die aber jeweils eigene kulturelle Prägungen haben, in jeweils eigenen Kontexten leben, mit denen unterwegs zu sein und zu sagen, für uns in diesem Kontext funktioniert Kirche so, dann entsteht was, was relevant ist und was Sinn macht. Das kann zum Beispiel sein, es gibt in der Schweiz eine mega coole Hardrock-Kirche. Das ist nicht für jeden was und das ist ja auch gut so, aber für die das passt, ist das die richtige Form. Es gibt Fresh Eggs, die sich eher an Jugendliche richten und überlegen, wie könnte denn aussehen eine Art von Hausaufgabenbetreuung oder eine Art von Krisenstressbewältigung, gerade jetzt nach Corona. Also man kann sich da wirklich ganz unterschiedliche Formate denken. In der Regel zielt es darauf ab, miteinander die Welt ein Stück besser zu machen. Hört sich das wieder so pathetisch an, aber eigentlich geht es ja darum, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, beim Christsein überhaupt, wie machen wir diese Welt zu einem guten Ort? Und vielleicht entstehen da drin auch Formen von Gottesdienst, von miteinander feiern und beten, die eben in so einen Kontext hineinpassen.
Glaubst du, dass solche Formen wie Fresh Eggs für das Gemeindeleben vor Ort, zumindest in Deutschland, vielleicht auch die einzige wirkliche Zukunftsaussicht ist, wenn man sich mal realistisch Statistiken, Beteiligungen und alles Mögliche im kirchlich institutionalisierten Leben anschaut?
Nee. Ich würde mich sehr davor hüten, allen Gemeinden, die wir haben, zu sagen, ihr müsst jetzt Fresh Eggs-mäßig unterwegs sein. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese, ich nenne das mal ererbten Formen von Kirche haben. Also Formen, die jetzt eine Jahrzehnte, jahrhundertelange Tradition haben. Und ich glaube nicht, dass alle Menschen, die sich dort bewegen, sich auf den Weg machen müssen, es neu zu denken. Es ist gut, dass es diese Form gibt. Ich würde nur darum bitten, dass daneben was Neues entstehen darf. Dass wir also so eine Art, im Englischen wird das oft Mixed Economy oder Mixed Ecology genannt, dass wir es zulassen, in unterschiedlichen Formen und Sprachen und Ausdrücken kirchliche Gemeinschaft zu leben. Das wäre schön. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass alle sich ändern müssen. Es braucht auch diese Formen, die es schon gibt. Aber wir sehen es ja offensichtlich, dass das alleine nicht mehr ausreicht. Die Zahlen sind da sehr eindeutig.
Bei deinen Projekten, die du jetzt vorgestellt hast, egal ob das dazwischen ist oder schon jetzt oder alles, was mit Fresh Eggs zu tun hat, ja, habe ich so den Eindruck gewonnen, du probierst einfach wahnsinnig viel aus. Mhm. Bist du da auch mal komplett gescheitert?
Bei dazwischen zum Beispiel habe ich im ersten Jahr mehrfach versucht, die Menschen, mit denen ich unterwegs war, einzuladen, sich mit mir zu treffen an bestimmten Orten. Und das hat nie funktioniert. Da habe ich den Kontext, in dem ich war, missachtet und habe nicht drauf gehört, wie diese Form von Gemeinschaft, die eben online ist, funktioniert. Und ich glaube, das sind so Fehler, über die darf man zum einen dann schmunzeln, wenn man dann irgendwo alleine steht und viel vorbereitet hat und keiner kommt, und muss aber eben auch miteinander draus lernen. Deshalb ist es mir total wichtig, dass wir bei all dem, was wir tun, in den Austausch miteinander kommen. Das machen wir ja hier auch bei schon jetzt so, dass wir uns regelmäßig treffen und genau über diese Erfahrungen, wo ist was total in die Hose gegangen oder wo ist es gut gegangen, miteinander lernen. Und jetzt nicht in dem Sinn von, ach so, du hast es so und so gemacht, also mache ich es auch so, sondern die Haltung einüben und die Bereitschaft haben, Dinge eben auszuprobieren und zu experimentieren. Ich glaube, das ist das A und O. Es gibt keine Blaupause für Kirchenentwicklung. Die sieht überall anders aus. Und das ist aber harte Arbeit. Das ist nicht so, dass uns das einfach in den Schoß gelegt wird. Deshalb braucht es ein geistliches Fundament. In den Lerngemeinschaften sind wir auch, ich würde mal sagen, geistlich miteinander unterwegs. Es braucht auch Orte, wo man mal frustriert sein darf und wo man das auch sagen kann. Da sind wir ja nicht so gut, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass wir zulassen, dass andere enttäuscht, dass wir selbst enttäuscht sind, dass es nicht so funktioniert hat oder nicht so schön glänzt wie bei dem anderen daneben dran, der das so toll gemacht hat. Also da so die eigene Verletzlichkeit auch miteinander zu teilen, das finde ich wichtig, weil es eben keinen Erfolgsplan gibt. Wir leben in einer Zeit, die sehr komplex ist Und ich glaube, die einzige Strategie, die da ist, ist auszuprobieren, sich miteinander zu freuen über das, was funktioniert und das eben auch nicht alleine zu machen, sondern immer mit Partnerinnen und Partnern unterwegs zu sein.
Diese Folge dreht sich um Glaubensorte. Also ja, entweder Orte, die im virtuellen Raum stattfinden oder im reellen Raum stattfinden. Welche Tipps kannst du mir denn geben, wenn ich jetzt auf der Suche nach Orten bin?
Nach Orten, wo der Glaube quasi für dich...
Oder Orte, die einfach für mich, die mir in meinem aktuellen Dilemma helfen können.
Ich würde, glaube ich, mit dir zusammen an Orte gehen, wo du sagst, da fühlst du dich wohl, da bist du gerne. Und dort auf die Suche gehen, was das eigentlich ist, was diesen Ort zu einem guten Ort macht. Und dann zu entdecken vielleicht, wie dort Sinn des Lebens, wenn man ganz groß sprechen will, für dich erfahrbar wird. Ich glaube, das sind Glaubensorte. Natürlich gibt es auch diese fantastischen großen Orte. Ich war zum Beispiel jetzt im Sommer, hatte ich endlich die Gelegenheit, den Mont Saint-Michel zu besuchen.
War ich auch dieses Jahr zum ersten Mal.
Fantastisch, oder?
Bisschen zu viele Touristen, ja, aber schon cool, ja.
Die habe ich versucht irgendwie wegzudenken, weil das ist echt Winkelgasse hoch 10, wenn man sich das so vorstellt. Aber ich habe gedacht, krass, es gibt diese Orte, die so eine Ausstrahlung haben. Und dann gibt's aber auch meinen Garten. Und der kann es mit Mont Saint-Michel aufnehmen, wenn ich in der richtigen Stimmung bin. Also würde ich mit dir eher an Orte gehen, wo du sagst, da bin ich zu Hause, da geht's mir gut. Und dann könnte man vielleicht entdecken, was Glaube damit zu tun hat, mit diesem Ort.
Lieber Felix, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wow, das war ganz schön intensiv. Mitten im Gespräch dreht Felix Goldinger den Spieß um und fängt an, mir echt krasse Fragen zu stellen. Eigentlich wollte ich zunächst seine ganzen Projekte näher kennenlernen und auf einmal geht's direkt um mich und meine innersten Ansichten. Ich glaube, dass ich vorher eigentlich noch nie so eine Art offizielles Glaubensgespräch mit einem Theologen geführt habe. Also, dass mir da jemand so konkrete Fragen stellt und nach Orten fragt, wo ich mich wohlfühlen würde oder nach Gemeinschaften, die ich bräuchte. Meistens haben sich solche Unterhaltungen einfach so ergeben und das war dann in der Regel recht diffus. Hier war's klar. Außerdem hat Felix zugegeben, dass das ein ganz schön herausforderndes Gespräch für ihn war. Und das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment auf, weil es zeigt mir, dass wir, glaube ich, wirklich tief vorgedrungen sind. Jedenfalls denke ich, dass mir Felix gezeigt hat, dass ich für meinen Glauben vielleicht doch keinen absolut fixen Ort brauche. Ich glaube, es ist vielmehr die Gemeinschaft, die für mich den Unterschied machen würde. Das heißt, dass Glaubensorte für mich sehr unterschiedlich sein können. Digital, analog, in einer riesigen Kathedrale oder in einem kleinen Hinterzimmer bei einem Bibelkreis. Klar könnten einige jetzt sagen, dass Projekte wie dazwischen keine richtigen Gottesdienste sind, aber was sind denn dann richtige Gottesdienste? Und immerhin erreichen diese Projekte Menschen, die sowieso nie oder nur ganz selten in die Sonntagsmesse gehen würden. Mich bringt es jedenfalls mit seinen WhatsApp-Nachrichten ein paar Mal die Woche zum Nachdenken und Innehalten und es bietet mir die Möglichkeit, mich mit Menschen über diese Fragen auszutauschen. Und jedes Mal, wenn ich auf eine Sache geantwortet habe oder eine Frage gestellt habe, hat mir auch immer jemand persönlich geantwortet. Das ist ziemlich cool. Apropos Nachdenken. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was es gerade schon alles gibt, welche Ideen, Projekte. Ich denke aber, dass wir mal einen Blick in die Zukunft wagen sollten. Denn die sieht ja aktuell, gerade was die Zukunft für Glaubensorte betrifft, ja nicht wirklich rosig aus. Also zumindest, wenn man sich jetzt da mal die klassischen kirchlichen Gemeinschaften wie die großen Kirchen anguckt. Kirchenaustritte, Skandale, Krisen, für immer mehr Menschen sind die Institutionen des christlichen Glaubens einfach unglaubwürdig geworden. Also ist jetzt eh schon alles verloren? Das wollte ich wissen. Und deswegen habe ich mich für die kommende Folge mit Maria Herrmann getroffen. Sie ist Theologin, Zukunftsforscherin und hat bemerkenswert ähnliche Kämpfe ausgefochten wie ich. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Der Himmel reißt auf ist ein Podcast von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Domberg Akademie. Skript und Konzept: Lukas Fleischmann und Ralf Fürschinger. Redaktion: André Lorenz, Thomas Steinfurt und Claudia Pfrang.